ungefähr 80 mm HG, einen Puls von 110, er sei normal bei Bewusstsein, ein bisschen müde, kein Fieber und hätte etwas Bauchschmerzen. Wir übernehmen ihn dann auf der Intensivstation und finden das alles bestätigt, außer dass der Blutdruck nur noch 70 mm HG ist, systolisch, der Puls dafür ein bisschen schneller. Er hat effektiv eine leichte Druckdolenz im Mittelbauch links, ist matt, aber völlig adäquat. Was denken Sie sich da? Also, dass er einen schweren Schock hat, das müssen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren. Wir haben das bei Eintritt, haben wir uns Folgendes gedacht. Also, wir haben den Verdacht auf einen septischen Schock, und zwar auf eine Urosepsis. Er wurde schließlich transurethral prostatektomiert. Wir haben aber von Anfang an gedacht, vielleicht ist das irgendwie mit dieser Nierenloge noch was, hat vielleicht irgendein Abszess dort oder was weiß ich was, weil er damals irgendein Problem hatte mit Nephrektomie. Wir machen einen Urinstatus und eine Kultur, wir nehmen zwei Blutkulturen ab und beginnen mal mit Garamycin und Piperacillin Tazobactam. Und währenddem wir da ein bisschen denken, kann man zusammenfassend sagen, stirbt uns der Patient fast weg. Also in den ersten 4 Stunden dekompensiert er hämodynamisch völlig, der Blutdruck ist nicht zu halten, wir geben Volumen, plus Vasokonstriktiva, er trübt ein, wir müssen ihn intubieren, wir geben Flüssigkeit, wir geben Vasopressoren, Katecholamine, wir errechnen einen Satz in den ersten 24 Stunden von 74 Punkten. Das ist so ein kleiner Exkurs, wie viel Prozent Expected In-Hospital Mortality hat dieser Patient mit einem SAPS von 74?
10.
Ja. Wer ist für A? Niemand. Für B? Wenige. Für C? Einige. Wer ist für D? Ein paar wenige. 88% Expected Mortality hat dieser Patient. Also wie gesagt, er ist nicht zu halten, wir geben noch Vasopressin zum Noradrenalin dazu, wir geben Hydrocortison. Was tun Sie jetzt? Er ist fast am Sterben. Wir machen ein Thoraxbild, weil wir auch einen zentralen Venenkatheter eingelegt haben. Wir machen eine Echokardiographie, schließlich hat er 60 Päckchen auf dem Buckel. Er geht zwar jeden Tag mit dem Hund spazieren, aber eine KHK ist da was anderes ausgeschlossen und damit auch eine kardiale Komponente nicht ausgeschlossen. Wir finden tatsächlich eine leicht eingeschränkte Ventrikelfunktion, einen leicht dilatierten rechten Ventrikel. Wir sehen gewisse regionale Wandmotilitätsstörungen, keine relevante Valvulopathie. Wir lassen einen Abdomenultraschall machen, der findet nichts und insbesondere keine Flüssigkeitsansammlung im Abdomen. Jetzt kommt das, was der chirurgische Kollege vorhin gesagt hat, was wir eigentlich auch nicht wollen, aber wir mussten irgendwie, weil ohne Hämodynamik kann er auch nicht überleben. Also er hat 15 Liter gekriegt in den ersten 24 Stunden. Wir haben ihm aus Verzweiflung eine Ballonpumpe eingelegt, so nach dem Motto, vielleicht ist es ja doch noch irgendwie koronar und da können wir ihm noch ein bisschen helfen damit. Er ist anurisch. Natürlich ist die Leber, die Transaminasen steigen, er hat eine Rhabdomyolyse mit sehr hohen Myoglobinwerten im Blut, er hat eine Laktatazidose und wir beginnen mit der kontinuierlichen venovenösen Hämodialyse. Wir können ihn in den ersten Tagen kaum bessern hämodynamisch. Wir starten ebenfalls im Januar dieses Jahres noch mit aktiviertem Protein C. Die Richtlinien-Inklusionskriterien erfüllt er formal. Wir sind noch innerhalb von 24 Stunden darin. Wir können ihn allmählich stabilisieren und wir kriegen als einziges Resultat einen positiven Urikult und eine positive Blutkultur für Escherichia coli. Ja, das haben wir uns eigentlich erwartet. Jetzt mache ich einen kleinen Exkurs zum Sofascore, der mir bei ihm relativ hilfreich schien. Für die, die nicht so familiär sind mit dem Sofascore, Sequential Organ Failure Assessment oder Sepsis Related Organ Failure Assessment Score von Vincent und Gruppe ursprünglich beschrieben. Sie sehen hier, dass die verschiedenen Organsysteme da beteiligt sind. Also wir haben die Respiration, die Gerinnung, die Leber, die Hypotension, eben der Schockzustand, dann ZNS und die Niere. und jeweils können wir 0, 1, 2, 3 oder 4 Punkte geben, je nachdem, wie sich der physiologische Zustand des Patienten an diesem Tag äußert. Und das haben wir dann, das machen wir auch. Sie sehen hier die Summe des Sofa-Scores. Man kann schon so über den Daumen gepeilt sagen, wenn einer mehr als 12 Punkte hat, ist er eher krank. Man weiß auch, dass wenn Sie in den ersten 36 bis 48 Stunden es uns nicht gelingt, den Sofa-Score relevant zu senken, also wenn unsere Therapie nicht Erfolg hat, dann steigt die Mortalität exponentiell an. Bei ihm ist gerade das Gegenteil eingetreten, also er wurde noch schlechter unter Therapie. Sie haben hier die einzelnen Parameter und Sie sehen, dass er ständig hemofiltriert wurde, dass die Thrombozytenzahl am Anfang schlecht war und sich dann allmählich erholt hat. Und Sie sehen, der Patient scheint sich in den ersten Tagen, also vom 10. bis 29. sind das 19 Tage, da hat er sich doch einigermaßen erholt. Dann am 29. Januar zeichnet sich es irgendwie ab und am 30. steht es fest, dem Herrn B. geht es wieder schlecht. Er hat wieder Schüttelfrost, er hat am Hämofilter über 39 Grad Fieber und hat neu jetzt Blutabgang ab Alu. Was nun, was würden Sie jetzt diagnostisch tun, was würden Sie therapeutisch tun? Machen Sie sich Ihre Gedanken vielleicht auch aufgrund der Dinge, die wir heute gelernt oder gehört haben. Also wir haben wie alle ein CT Abdomen gefahren. Das zeigte eine Sigma-Divertikulose ohne Entzündungszeichen und eigentlich zeigte es gar nichts. Und wir haben uns dann entschlossen, wegen des Blutabgangs ab Arno noch eine Kolonoskopie zu veranlassen. Und ich zeige Ihnen da zwei, drei Bilder der Kolonoskopie. Sie sehen hier eine normale Schleimhaut, Sie sehen hier das Lumen und Sie können vielleicht erahnen, hier hat es ein Divertikel und da drüben noch eines, die völlig blank sind, also keine Spur von Entzündungszeichen. Im Sigma sehen Sie noch ein bisschen Stuhlreste und so weiter, eine vitale Schleimhaut. Und dann im distalen Kolon Deszendens sieht der Endoskopiker dann diesen Befund. Und der ist zusammengesetzt aus einem stenotischen Areal, diesen blutenden Ulzera, die teilweise so mit Fibrin, aber auch mit, wie wir später dann gesehen haben, mit Candida belegt sind. Was ist Ihre Diagnose? Wer ist für die Colitis ulcerosa? Das war eher so ein bisschen ein Füller. Wer ist für die ischämische Colitis? Ganz viele. Wer ist für die Pseudomembranöse? Auch ein paar, der Chirurg insbesondere. Wer denkt sich, es ist eher was anderes? Oder eine Mischform von dem? Ja, absolut einverstanden. Die Diagnose, die wurde dann erhoben. Es war eine postaktinische Stenose im Colon Deszendens mit multiplen Ulzera, zum Teil mit Candida superinfiziert, also Ludwig, es war eine Mischform von allem, aber das stand im Prinzip im Mittelpunkt. Und jetzt, wenn wir das Kleingedruckte uns nochmal Revue passieren lassen, und das ist das, was uns auch der chirurgische Kollege gesagt hat, man sollte vielleicht ein bisschen herumfragen, und der Patient, der hat uns nicht mehr viel erzählt. Aber die Akten waren eigentlich schon vollständig. Wir hatten eine Radiotherapie 96 und wir haben rezidivierende Fieberschübe seit 1999. Die Ätiologie war letztlich unklar. Also Therapie war die Hemikolektomie, Cholezystektomie, weil man intraoperativ eine akalkuläre, schwere Cholezystitis gesehen hat. Die Antibiotikatherapie haben wir wieder gestartet und mit antimykotischer Therapie ergänzt. In der Histo haben sich unspezifische Ulzera mit Candida-Besiedlung gezeigt, intramorale Fibrose. Und in der Kolonschleimhaut und im Gallenblasenbereich obliterierte Gefäße, atypische Fibroblasten, vereinbar mit Strahlenkolitis und Strahlenkolezystitis. Dann musste noch relaparatomiert werden, der Ärmste, weil es ein bisschen infizierte Wunde war aber nicht weiter schlimm. Und wir mussten unsere Entlassungsdiagnose gegenüber der Eintrittsdiagnose eben korrigieren, nichts von Urosepsis, sondern rezidivierende Schübe einer chronischen Strahlenkolitis mit bakterieller Translokation und rezidivierenden Bakteriämien und das Ganze irgendwie getriggert durch die transurethrale Prostatektomie, wie auch immer. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, den Sofa-Score der ganzen Intensivstationsaufenthalt, dann sehen Sie sehr schön, dass er sich da einigermaßen erholt, zu erholen schien, dann nochmal miserabel wurde und dann nach der Hemikolektomie und der adäquaten Therapie hat er sich dann wirklich erholt und auch die Hämofiltration war nicht mehr notwendig und wir haben dann den Patienten am 14. Februar von der Intensivstation weg entlassen. Und nach 20 weiteren Tagen ist er nun tatsächlich in der Lage, wieder eine Stunde mit seinem Hund spazieren zu gehen. Ich habe auch Take-Home-Messages. Die erste ist, bitte auch das Kleingedruckte lesen. Es stand alles schon dort. Die Anamnese des Patienten war der Schlüssel zur richtigen Diagnose und hätte ihm wahrscheinlich den zweiten Schub erspart. Und eine weitere Take-Home-Message für mich ist, man kann mittels der SOFA-Scores oft unser Gefühl objektivieren und schön den Verlauf sehen, wie es unseren Patienten geht. Besten Dank.